Im Wohnbereich sind die Anleger wieder mit dem Blick nach vorne unterwegs. Investment-Opportunitäten kommen, wobei auch da nicht um jeden Preis. Also das sehe ich auch bei uns in der Investmentabteilung. Interessante Investments werden angeboten, aber die haben alle noch ihren Preis. Es gibt nicht die günstigen Immobilien, also zumindest nicht die, die okay gemanagt sind mit ein bisschen Upside-Potenzialen. Also das sehen wir. Wir sehen im Wohnen eine Seitwärtsbewegung Richtung Norden. So, Objekte zwischen 4 und 10 Millionen sind im Moment gut verkäuflich. Da ist die Klientel auch da.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Im Moment schauen sich die Anleger vermehrt Neubauprojekte an. Das sagt Dominik Barton, Stammgast im Immobilieros-Podcast und Investorenkenner. Unsere Anleger sind auch wieder bereit, in die Bestände zu investieren, ergänzt der CEO des vollintegrierten, familiengeführten, bundesweit tätigen Immobilieninvestmenthauses Barton Group. Fantasie müsse in den Markt rein, was für ihn bedeutet, gutes Handwerk im Management der Immobilie. So zeigt er seine Verwunderung darüber, dass man sich plötzlich auf Kernkompetenzen besinne und nennt das Schattendiskussion. Wir sprechen über Clubdeals, interessante Portfolios, abgeschlossene Preisbewertungen, über verlorene Pitches gegen Shiny-Unternehmen und warum das gut so ist, über konservative Berechnungen, die auf den ersten Blick nicht direkt überzeugen. Es geht um den Kampf der Immobilie in der Beliebtheit gegen Anleihen, marktgerechte Renditen, nicht ewig wachsende Mieten in eben jedem Neubau. Dominik Barton erzählt über die Expansion und das Drittkundengeschäft des Tochterunternehmens IBS Facility Solutions und über einen Verkauf in Dresden. Ich sehe den neuen Zyklus kommen, wir sind aber noch nicht drin, sagt er. Der Bauturbo ist für ihn eher kein Beschleuniger. Wenn der Motor gut geschmiert laufe, sei das doch schon mal etwas. Also, mit positivem Blick nach vorn. Viel Spaß mit Immobilieros-Stammgast Dominik Barton. Immobilieros-Podcast heute. Ich würde nicht sagen in meinem zweiten Zuhause, aber in einer sehr gewohnten Umgebung bei der Barton Group. Hallo, Dominik Barton.
Hallo, herzlich willkommen in Ihrem zweiten Zuhause.
Es ist jetzt, ich weiß es nicht, ich habe aufgehört zu zählen. Fünfte, sechste, ja, irgendwie
so,
sowas.
Podcast. So in die Richtung müsste es gehen.
Genau, wir wollen auf jeden Fall über die aktuelle Situation, den Markt an sich und die Besonderheiten sprechen, wie immer. Und ich komme auch wie immer mit einem Zitat aus unserem letzten Podcast. Die Schärfe ist ein Stück weit raus aus dem Markt, haben Sie gesagt. Wie scharf oder mild ist es denn gerade?
Ich bleibe bei der Aussage, die Schärfe ist ein Stück weit, zumindest im Wohnimmobilienmarkt, was wir bewerten können, raus. Und man sortiert sich immer noch ein Stück weit. Investment-Opportunitäten kommen, wobei auch da nicht um jeden Preis. Also das sehe ich auch bei uns in der Investmentabteilung. Interessante Investments werden angeboten, aber die haben alle noch ihren Preis. Es gibt nicht die günstigen Immobilien, also zumindest nicht die, die okay gemanagt sind mit ein bisschen Upside-Potenzialen. Also das sehen wir. Wir sehen im Wohnen eine Seitwärtsbewegung Richtung Norden, auch vom Preis her, das muss man sagen. Also es sind die Preisbewertungen, die vor einigen Monaten, Jahren gegeben waren, sind abgeschlossen, zumindest in den Bereichen, wo wir aktiv sind. Und von daher ist die Schärfe ein Stück weit raus. Und jetzt schauen wir mal, wie so vielleicht der nächste Zyklus aussieht. Wird ja gerne über den Zyklus gesprochen. Ich sehe den aktuell noch nicht. Ich sehe auch im Moment noch nicht das große Thema, dass Investmentfonds aufgelegt werden, sondern ich sehe eher so das Thema Club-Deals, interessante Portfolien, die man sich mit mehreren Anlegern oder Investoren anschaut und dann das ein oder andere Thema anschaut. Aber das ist so das, was wir jetzt aktuell sehen und auch forcieren.
Sie sind ja im Value-Add-Bereich vor allen Dingen unterwegs.
Auch und auch im Neubau, je nachdem, was unsere Anleger wollen. Aber natürlich, die Geschichte unseres Hauses ist verankert im Value-Add-Bereich. Also genau. Ärmel hochkrempeln und rein in die Immobilie.
Gibt's denn Schrottimmobilien, Fire Sales?
Ich bin mal vorsichtig mit dem Thema Schrottimmobilien. Sicherlich wird es die geben. Damit beschäftigen wir uns nicht, weil die Immobilien haben meistens ein großes Problem neben ihrer baulichen Substanz, die Lage. So, und damit wollen wir uns auch gar nicht beschäftigen. Da haben wir auch keine Fantasie und keine Story. Aber nochmal, die Objekte, die in einem vernünftigen Zustand sind, Upside-Potenziale haben, bauliche Mängel, die man beheben muss. Im Wohnbereich, in B- und C-Lagen, in prosperierenden Städten haben alle ihren vernünftigen Preis, zu dem man die dann auch erwerben kann. Nicht wie in der Hochphase, da sind wir natürlich ein Stück weit runtergekommen, aber ich bin mal gespannt, wenn der Druck auf Wohnen weiter anspringen wird und weiter so hoch bleiben wird, dass wir
weiter. Soll ja, aber also egal, welchen Newsletter man täglich liest, es ist immer mindestens ein oder zwei Meldungen sind drin. Nachfrage nach Wohnimmobilien. In jeder Pressekonferenz Nachfrage nach Wohnimmobilien sehr hoch. Sie haben gerade gesagt, Sie sehen den neuen Zyklus noch nicht. Koppelt sich Wohnen so ein bisschen ab von den anderen Assetklassen und geht schon in den neuen Zyklus?
Also vielleicht, um das nochmal zu präzisieren. Ich sehe den neuen Zyklus schon kommen, aber wir sind noch nicht drin. Wir kratzen gerade dran. Ja, aber da gehören natürlich auch viele Themen und exogene Faktoren dazu, dass man auch die Ruhe hat. Schauen wir uns nur die weltpolitische Lage an der Stelle an. Ja, jeden Tag kommen neue News. Die Unsicherheit muss einfach raus aus den Märkten. Wobei auch da, Wohnen ist langfristig. Wohnen ist ein Thema, was man über eigentlich Jahrzehnte denken muss. Und wenn man das auch weiß und auch entwickeln kann, dann ist man mit der Wohnimmobilie in einer guten Asset-Allokation. Das Thema Büro, Logistik kann ich jetzt weniger einschätzen. Ich glaube, auch im Thema Einzelhandel. Einzelhandel hat schon eine Periode durch, wo man auch sagen muss, dass man sich da wahrscheinlich auch wieder Richtung Norden entwickelt wird. Beim Büro wird spannend, gerade bei den B- und C-Lagen. Zur Logistik kann ich nicht viel sagen. Das muss jeder selber bewerten. Ich habe da meine eigene Meinung und ich glaube, das gehört ins Portfolio dazu. Ist nur die Frage, wann steigt man ein und wann kauft man das Objekt oder die Logistikobjekte.
Mhm. Sie haben im Mai im Portfoliokauf bekannt gegeben für den Barton Wohn Individual 1, richtig?
Ja.
13 Immobilien. Können Sie mal kurz was sagen, warum Sie das Portfolio gekauft haben? Wo ist das? Wie passt das in den
Fonds? Also ich sage ja, oder es ist ja kein Geheimnis, ne? Das ist ehemalige DEI-Objekte, die wir für einen bestehenden institutionellen Anleger von uns übernommen haben in ein bestehendes Mandat. Und wir sind letztes Jahr schon mit dem Asset Management betreut worden und haben diese Objekte jetzt in einen unserer Investmentfonds von dem entsprechenden Anleger übernommen. Das ist ein diversifiziertes Portfolio. Also Minden, Gladbeck, Hilden, auch Richtung Süden Stuttgart. Also gute Objekte mit Upside-Potenzial. Potenzial, wo man, wie ich auch gerade sagte, ein Stück weit auch die Ärmel hochkrempeln muss. Man muss wieder in die Immobilie, man muss es wieder entwickeln. Wir haben dort den voll integrierten Ansatz umgesetzt. Es müssen Vermietungsaktivitäten auch gestartet werden, Renovierungsaktivitäten. Und das ist ein solides Wohnportfolio mit Mieten, die bezahlbar sind. Also auch da keine High-End-Mieten, sondern Mieten in einem normalen Sektor zwischen, ich sag mal, 8 bis 12 Euro, irgendwo wird sich das einpendeln, also bezahlbarer Wohnraum.
Mhm. Sie haben ein Haus in Dresden aus einem Fonds verkauft.
Ja.
Jetzt las ich gerade im Immowelt-Preiskompass, dass die stärksten Zuwächse bei Wohnungspreisen Bremen 4,1% und Dresden 3,1% zu verzeichnen hat. Warum haben Sie trotzdem in Dresden verkauft?
Das ist ein langjähriger Fonds, den wir 2016 aufgelegt haben. Wir haben dort dieses Objekt identifiziert. Wir haben einen sehr guten Preis auch bekommen. Und das war ein Objekt, was, sagen wir mal, im mittleren Preissegment irgendwo zu finden war. Von daher haben wir auch da die Strategie gefahren, wir verkaufen mal einen Teil aus dem Objekt oder aus dem Portfolio raus, um auch da zu zeigen, dass der Markt Objekte bis 10 Millionen Euro, ja, über den Kaufpreis sprechen wir nicht, da ist Vertraulichkeit, aber so Objekte zwischen 4 und 10 Millionen sind im Moment gut verkäuflich, da ist die Klientel auch da und dann haben wir uns dazu entschieden, weil das Pricing gestimmt hat, zu veräußern.
Okay, ja.
Aber auf der anderen Seite, der Fonds läuft schon 10 Jahre und dann muss man halt immer wieder auch mal im Rahmen der Portfoliobereinigung schauen, welche Möglichkeiten man hat, am Markt zu platzieren. Mhm. Und das hat auch sehr gut geklappt, muss ich sagen.
Sie sind ja sehr nah an Investoren dran. Wie ist denn so die Stimmung zwischen ach nö und einfach herrlich? Also von den einen hört man, Investoren trauen sich wieder, kommen wieder. Die anderen sagen, sind noch sehr zurückhaltend. Wie ist das bei Ihnen so aus Ihrer alltäglichen Praxis?
Im Wohnbereich sind die Anleger wieder mit dem Blick nach vorne unterwegs, das kann ich sagen. So der erste Schritt wirklich umzusetzen, kommt jetzt Step by Step, also Neueinkäufe zu tätigen. Was wir sehr positiv vermerken, auch unsere Anleger sind bereit, in die Bestände zu investieren, wenn man eine gewisse Upside-Rendite erwirtschaften kann. Und wir sind ja auch mandatiert von im Individualmandatsbereich von größeren, mittleren Häusern, die sagen, wenn es spannende Investments gibt, die Rendite muss auf der einen Seite passen, dann kaufen wir auch zu. Im Moment schauen sich die Anleger vermehrt Neubauobjekte an, ja, weil man eine Rendite ab T0 haben will. Und man muss natürlich auch eines sehen, man ist immer noch in dem Kampf mit den festverzinslichen beziehungsweise mit den Anleihen. Das heißt, auch da muss die Rendite marktgerecht sein. Und da ist man irgendwo beim Neubau, was auch schwierig zu erreichen ist, das muss man dazu sagen, zwischen 3,5 und 4%. Das ist nochmal Mathematik. Wenn der Faktor bei 23, 24 ist, dann gibt es keine 6%. Aber wenn man irgendwo sich da einpendelt zwischen 3,5 und 4%, dann denke ich, ist das auch eine stabile Rendite. Man muss nur auch immer beim Neubau sehen, Neubau ist Neubau. Die Miete im Neubau wird nicht in den Himmel wachsen, sondern irgendwann wird man auch wieder CapEx haben, irgendwann wird man auch wieder Wohnungsmodernisierung haben. Deswegen, das muss man einpreisen. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, Anleger bewegen sich wieder in Richtung Kaufen, ja, in Richtung Investition in das entsprechende Portfolio.
Wie sieht es bei Value-Add aus? Sie haben jetzt gesagt, die meisten Investoren gehen auf Neubau.
Noch verhalten, aber auch da.
Warum noch verhalten? Weil die das noch nicht richtig einschätzen können?
Ja, ich glaube, es ist im Moment in Anführungsstrichen einfacher, Neubau zu kaufen, sich das ins Portfolio zu legen und dann eine entsprechende Rendite zu erzielen, anstatt auch da die Story zu haben, über 3 bis 5 Jahre entwickelt man die entsprechenden Objekte. Denn viele Anleger brauchen natürlich auch die Ausschüttung. Das bekommt man im Value-Add natürlich nicht ab T0, sondern man muss ja investieren. Und aber auch da bin ich davon überzeugt, oder unser Haus ist davon überzeugt, dass in den nächsten Monaten, Jahren auch ein gesunder Mix wieder umgesetzt werden muss. Das heißt, Neubau auf der einen Seite, Bestand mit Value-Add-Charakter auf der anderen Seite. Wenn man dann ein Stück weit auf das Thema IRA schaut, ist ja das Thema Bestandsentwicklung hochspannend. Der Markt muss wieder mitgehen, die Fantasie muss wieder mit in den Markt rein. Und da sage ich auch nicht die Fantasie, dass der Markt ohne Ende laufen wird. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass man die Immobilie handwerklich gut managt und darüber Mieten erzielt, die dann sich auf den Kaufpreisfaktor auswirken.
So, handwerklich gut managen.
Ja.
Schön.
Ein schönes Wort. Also sind mehrere Worte.
Genau, aber also eine schöne Verbindung. Das hören wir ja jetzt immer wieder. Es muss handwerklich gut gemacht sein und so weiter. Wie schauen Sie denn darauf? Also ist das denn viel, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, bla bla? Oder, also, weil lange Zeit wurde es ja nicht so richtig betrachtet, das war egal, das wurde halt so mitgenommen, jeder konnte so ein bisschen machen, was er wollte. Jetzt sehen wir ja auch ganz viele PropTechs, die da plötzlich kommen, ob die mal erfolgreich sind, wissen wir nicht, aber die da unterstützen wollen. Wie schätzen Sie das ein?
Also wir sind ja jetzt seit 35 Jahren hier auf dem Immobilienmarkt tätig. Also meine Familie macht das ja schon relativ lange. Und handwerklich sauber arbeiten ist, glaube ich, Standard. Also worüber reden wir? Ne? Dass wir uns um eine Immobilie kümmern, ist doch genauso wie der Maschinenbauer sich um seine Maschine kümmert. Ja, und dass jetzt im Grunde nach die Themen wieder in den Fokus rücken, finde ich bemerkenswert, weil das ist eigentlich must have. Man muss, wenn man in der Immobilienwirtschaft unterwegs ist, egal in welchem Bereich, seine Arbeit sauber machen. Ob es jetzt im Asset Management, Facility, Property Management ist. Ich meine, das muss ja der Anspruch von jedem sein, vernünftige Arbeit abzuliefern. Und dass das jetzt gerade diskutiert wird, man muss wieder sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hätte man vor 10 Jahren auch machen müssen, wenn man antritt. Also man managt doch Werte, Sachwerte, die müssen vernünftig auch ausgesteuert werden. Und dass man darüber jetzt diskutiert, finde ich eine Scheindiskussion, eine Schattendiskussion, weil das ist einfach Standardvoraussetzung.
Na, oder ist es denn nicht auch eine Folge dessen, dass man in der Hochphase sich eben nicht so richtig drum gekümmert hat, dass das irgendwie so nebenbei mitlief, aber nicht die Relevanz hatte, die es jetzt plötzlich wieder hat, wo es auf jeden Euro ankommt.
Ja, in der Hochphase konnte man auf dem Brotpapier eine Immobilie verkaufen. Ne? Also hat man 2 Tage gewartet, war die wieder mehr wert. Da war die Kompetenz nicht gefragt. Aber das muss ja der eigene Anspruch sein. Wenn ich in dem Bereich unterwegs bin und mich als professionelles Haus geriere, dann muss ich auch die Prozesse und die Abläufe haben, um eine Immobilie vernünftig von A bis Z managen zu können. Und jetzt zeigt sich, wer es kann und wer es nicht kann und wer auch in der Vergangenheit konservativ mit entsprechenden Berechnungen umgegangen ist. Jetzt werden die DCFs gestresst. Für die Marktentwicklung kann keiner was. So. Aber für Mietansätze, für Instandhaltungsthemen, das sind doch die Punkte, wenn man die Immobilie versteht, weiß man auch, wie die sich entwickelt ein Stück weit. Wenn man Mieten ansetzt, dann weiß man ungefähr regional, wo liegen die. Ja, und wenn ich die nur in den Himmel baue, die gesamten Erwartungen bei Mieten, ja, dann fällt mir jetzt das DCF auf die Füße. Und das ist auch der Punkt im Hinblick auf das Thema Neubau. Excel ist geduldig, können Sie alles reinschreiben. Am Ende zeigt Ihnen ja der Mietmarkt, wo Sie stehen. Und der Mietmarkt zeigt jetzt, dass Neubauten vor 5 Jahren jetzt keine Neubauten sind. Und wenn man damals Mieten mit 18 Euro hatte, werden die heute nicht 45 Euro sein, sondern die werden im Zweifel eine Seitwärtsbewegung haben oder sogar in der nächsten Vermietung ein Stück weit runterkommen, weil dann ist das ja kein Erstbezug mehr. Ja, und das sind so genau die Themen, wo man handwerklich sauber arbeiten muss. Und ich sage Ihnen eins, wir haben auch viele Pitches verloren. Ja, also was heißt viele, aber einige, ne, wo wir gegen die shiny Unternehmen angetreten sind, die tolle DCFs versprochen haben. Wir sehen es ja jetzt, wo der eine oder andere ist, ja, und nämlich nicht mehr da. Und von daher haben wir immer ganz klar gesagt, wir haben konservativ gerechnet. Das hat vielleicht nicht allen auf den ersten Blick in Anführungsstrichen geschmeckt, weil man gesagt hat, die Renditen sind zu niedrig. Aber was ich sagen kann, wir können unsere DCFs von den Mieterwartungen her zum Beispiel halten. Der Markt ist natürlich was anderes, aber das finde ich handwerklich sauber arbeiten. Und wir haben auch damals gesagt, und das sagen wir jetzt auch, und das wird auch in der Zukunft sein, wir bleiben bei unserer Linie. Weil wir denken in Generationen. Ich muss das, was ich hier habe, in die nächste Generation geben. Und wenn ich denen irgendwann mal etwas überlasse mit einem toxischen DCFs oder toxischen Berechnungen, da werden die mich auch fragen, Vater, was hast du denn da gemacht? Ja, also von daher, und auch vor allem auch unsere Anleger, ja, die wollen ja von uns die Wahrheit wissen, die wollen ja von uns sehen, das sind die entsprechenden Berechnungen und damit können wir in den nächsten Jahren rechnen. Mhm. Und so muss man es aufbauen.
Wahrheit ist ein ganz gutes Stichwort. Sind wir jetzt auf den wahren Tatsachen gelandet? Also sind wir schon so weit, dass alle die Wahrheit im Blick haben, auch was ihre Bestände angeht, was Nachfinanzierung angeht, was muss dort gemacht werden?
Ich glaube, es wird nochmal spannend bei den Refinanzierungen. Ich glaube, das wird ein Thema. Wie die Banken so ticken, die müssen ja auch gerade so das Thema Loans verarbeiten, was man überall hört. Ich glaube, im Handelsblatt oder wo auch immer war jetzt ein ganz interessanter Artikel über das Thema Distressed Loans. Das kann nochmal spannend werden, aber auch da wollen die Banken sehen, dass man vernünftig mit den Portfolien umgeht, dass man die vernünftig managt und da hat man auch gute Chancen zu refinanzieren. Natürlich werden auch die Themen unter 1%, wie man es mal vor 4 Jahren abgeschlossen hat bei der Finanzierung, das wird man nicht mehr sehen. Die Zinsen sind zwar runtergekommen, aber die werden sich auf ein Normalniveau einpendeln. Und auch da das Pricing, wenn man irgendwo bei 3, 3,5 Zins, 3,75 ist, dann muss die Immobilie sich aus der Immobilie herausrechnen. Und das wird dann spannend. Also da muss man wirklich, und da komme ich nochmal zu dem Punkt, handwerklich sauber arbeiten, dass man auch da mit der Immobilie Geld verdient. Und ich meine, im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren ist ja der jetzige Zinssatz auch niedrig. Und 2016 oder 2012 war der auch irgendwo da in der Richtung. Also mit den neuen Marktgegebenheiten muss man sich einfach, oder diese muss man akzeptieren und auch da die Immobilie langfristig denken.
Mhm. Aber die neuen Marktgegebenheiten sind ja jetzt schon eine Weile da und trotzdem hat man das Gefühl, es gibt alle 2 Monate wieder so ein neues Erschrecken. Huch, was ist denn jetzt?
Ja gut, das ist halt sehr dynamisch, ne? Das ist ein Moving Target und wobei die Immobilie ja eigentlich in der Vergangenheit immer so, ich sag mal, als schwerfälliger im Markt wahrgenommen wurde. Aber die Dynamik hat natürlich entsprechend zugenommen. Und nochmal, man kann sich ja darauf einstellen. Man weiß, in 1-2 Jahren oder in 6 Monaten läuft die Finanzierung aus, also muss ich jetzt Gespräche führen. Und das muss man sehr rasch angehen, um halt auch die Ergebnisse dann zu haben. Ja, und im Zweifel muss man halt schauen, ob man dann mit Eigenkapital bridgt oder darauf hofft, dass die Zinsen noch weiter runtergehen, was ich nicht glaube, also nicht in dem Zuge, sondern wir werden eine Seitwärtsbewegung sehen, vielleicht einen kleinen Step nochmal nach unten, aber irgendwo wird sich hier die Marktwahrheit einstellen, mit der wir alle umgehen müssen. Das wird sich auf die Preise ausschlagen, das wird sich auf die Refinanzierung oder die Finanzierungsthemen ausschlagen, das wird sich auf die Rendite der Immobilien ausschlagen und deswegen muss man diese Gesamtkomponenten zusammenfügen und dann hat man auch eine Leitplanke für die nächsten Jahre, um auch anständige Rendite zu erwirtschaften.
Apropos nächste Jahre. Die IBS Facility Solutions ist ein Tochterunternehmen von Ihnen. Da las ich gerade, also erklärt sich, worum es geht. Das Unternehmen gibt es auch schon seit ein paar Jahrzehnten, ist jetzt kein neuer Player. Damit haben Sie 20 Service-Standorte. Nun gibt es einen neuen Geschäftsführer, der wurde vorgestellt. Und auf dessen Aufgabenliste steht ganz klar Expansion. Hm.
Vielleicht an der Stelle, Herr Pollmann ist Direktor Facility Management und er ist angetreten bei uns für Expansion, Vertrieb. Ich komme mal kurz zurück. Die IBS, Abkürzung Immobilienbasis und Schreiber, die gibt es seit, ich glaube, Anfang der 90er Jahre. Und wir haben in dieser Gesellschaft immer im Grunde nach das gesamte Facility Management abgebildet. Maßgeblich für unsere eigenen Investments beziehungsweise Fondsinvestments. Und das ist der Dienstleister für unsere Asset Property Management Gesellschaft. Und wir haben natürlich auch Drittkundengeschäft gemacht, aber haben das gar nicht so nach vorne gestellt. Aber wir sehen auch im Facility Management, wenn man ein Stück weit Granularität hat, wenn man ein Stück weit ähnlich wie im Wohnbereich kleinere Facility Management Themen macht, hat man dort eine Marktchance, hohe Qualität abzuliefern auf der einen Seite, aber auch da Themen wie Retail oder Retailhändler, Wohnen, gewerbliche geprägte Immobilien abzubilden. Und dort haben wir auch so einen Bausteinkasten. Das heißt, vom technischen bis zum infrastrukturellen kann man bei uns die jeweiligen Themen in Anführungsstrichen buchen. Und dadurch, dass wir ja schon 20 Servicestandorte haben, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für uns da tätig sind, docken wir das quasi wie ein Weihnachtsbaum, die Kugeln, docken wir dort die entsprechenden Themen an und setzen auch um. Und wir sehen neben dem Asset Management, was wir im Hause haben, im Facility Management ein extrem Wachstumsfeld in diesen Nischenbereichen, die wofür wir auch stehen, wofür unser Haus steht, um da qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern.
Was sind die Nischenbereiche?
Die Nischenbereiche sind zum Beispiel Filialisten, kleinere Aufträge, kleinere
Einzelhandel.
Einzelhandel, genau, aber dann in der Lage zu sein, 3.000, 4.000, 5.000 Aufträge abzuwickeln im Instandhaltungsbereich zum Beispiel. Also auch da eine hohe Masse zu bewegen, aber die Masse ist dann quasi auch im Kleinstinstandhaltungsbereich.
Also es ist ja wirklich sehr, sehr kleinteilig dann.
Ja, sehr kleinteilig, aber es muss gemanagt werden. Wir sagen immer, das ist hier die Facility Management Logistik. Und die muss einfach sehr präzise ausgesteuert werden, um Instandhaltung, Infrastruktur, infrastrukturelle Leistungen im Markt platzieren zu können.
Okay. Und wenn der zur Expansion antritt, das heißt, da sehen Sie ja dann aber auch sehr, sehr viel Potenzial.
Ich will nicht zu viel verraten, aber definitiv, definitiv bin ich davon überzeugt, dass es nicht ganz so schlecht werden wird. Also Potenzial ist vorhanden. Es kommt auf die Digitalisierung an. Ich meine, auch da ist das Standard. Ja, man muss im Grunde nach sehr eng digitalisiert sein und sehr breit digitalisiert sein an der Stelle, um halt auch diese Massen zu bewegen. Und wir haben hier eine eigene IT-Abteilung, die sowohl fürs Asset Management als auch fürs Facility Management Reportings erstellt. Man will Transparenz haben, man will Schnelligkeit haben und das muss organisiert sein. Und das haben wir damals schon gemacht. Das haben wir vor 15, 16 Jahren schon gemacht für verschiedene andere Kunden von uns. Und das haben wir sukzessive die letzten Jahre wieder aufgebaut und werden das verstärken und vergrößern. Und wir haben ja noch eine Beteiligung im Bereich der Industrie, wo wir Wasser- und Hochleistungsfilter herstellen. Und das ist ja, wenn die zur Wartung gehen zum Beispiel oder neue Maschinen einbauen, das ist ja auch Facility Management. Ja, also im Grunde nach ist das ja nicht nur der Hausmeister, sondern und nicht der Gebäudereiniger oder auch nicht der, der Gartenlandschaft macht, sondern auch derjenige, der die technische Betreuung macht. Ob es jetzt in der Industrie ist oder im gewerblich geprägten Bereich oder im Wohn- oder im Retail-Bereich. Und wir denken ja gruppenweit und das ist dann quasi, um Synergien zu heben innerhalb unseres Hauses, arbeiten die Schwesterunternehmen sehr eng zusammen.
Mhm. Ja. Da sage ich jetzt nochmal, wer was über die Industriebeteiligung wissen möchte, ich würde in die Shownotes nochmal unseren letzten Podcast einstellen, da haben Sie eine Menge darüber erzählt. Ja. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal erzählen. Worüber wir jetzt aber sprechen müssen, das muss ich mit Ihnen machen, ist Politik. Wir haben eine neue Bundesregierung.
Ja.
Die Bundesbauministerin hat die Halbierung der Baukosten versprochen. Wir haben wieder eine Mietpreisbremse, die verlängert wurde. Wie sehen Sie denn gerade so, also ich glaube in unserem letzten Podcast haben Sie auch gesagt, die neue Regierung, Sie haben da so Hoffnungen, Sie setzen da Hoffnung rein, das wird bestimmt alles besser. Viele haben ja auch gesagt, schlimmer werden kann es nicht.
In der Tat.
Wie blicken Sie jetzt darauf?
Also erstmal muss man den Protagonisten ja auch mal eine gewisse Zeit einräumen. Ja? Also die sind jetzt angetreten, die haben viel angestoßen. Und man muss die Ergebnisse einfach abwarten. Aber ich bin davon überzeugt, dass es natürlich auch schwierig ist, diesen ganzen Bausektor wieder nach vorne zu entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird eine Perspektive oder wird perspektivisch einige Jahre dauern. Aber es wird angegangen. Und wann, was und wie das Ergebnis sein wird, das ist Glaskugel. Aber ich kann nur appellieren und auch an die Politik, dass man den, wie sagt man, Baumotor, ne, sollte auch jetzt in Gang
setzen. Bauturbo heißt
Bauturbo.
Das Ding.
Ja, ich bin mit Superlativen immer sehr vorsichtig, aber wenn es zumindest irgendwo kein stockender Motor ist oder der komplett ausfällt, sondern der einigermaßen rund läuft, dann wäre das schon schön. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Wohnungsknappheit, gerade in den Ballungszentren, und da muss man was tun. Natürlich werden die Baupreise durch regulatorische Verschärfungen, sieht man ja auch ein Stück weit, immer teurer. Ja. Also da muss man auch schauen, wie bekommt man Bauen light hin, sodass das auch bezahlbar ist. Und heute einen Neubau hinzusetzen, ohne dass man 15, 16, 17 Euro Miete nimmt, ist schwierig in der Kalkulation. Und dann muss man auch immer wieder sagen, wer kann sich diese Miete noch leisten? Schaut man sich das mal global in Deutschland an. Wir haben in der Industrie Entlassungen. Ja, wir haben schwierige wirtschaftliche Situationen, auch durch exogene Faktoren. Der Mietmarkt ist bullisch. Es wird immer teurer. Und da muss man halt schauen, wo kriegt man einen Deckel drauf, dass es wieder zu einem bezahlbaren Wohnraum geht. Ich spreche jetzt nicht von den Luxus-Apartments in Frankfurt, ja, sondern ganz normales
Davon gibt
Wohnen.
Es ja, ja, genug. Ja.
So, für das wir als Haus ja auch ein Stück weit stehen. Ich bin im Neubau, sage ich Ihnen ganz offen, auch nicht, ich sag mal, davon überzeugt, dass man Mieten von 30 Euro oder 35 Euro erzielen muss, sondern man kann auch, ich sag mal, bezahlbares Wohnen erwerben. Aber das ist dann nicht in Frankfurt Innenstadt, sondern es sind dann eher die B- und C-Lagen, die man entsprechend nutzen kann. Also auch da, auf Ihre Frage zurückzukommen, Bauturbo, schwierig, ja, sehe ich nicht. Aber wenn der Motor normal geschmiert wird und läuft, dann sehen wir sicherlich Erfolge. Das Thema Mietpreisdeckel oder Mietpreisbremse halte ich für durchaus handelbar. Wir haben es die letzten Jahre gehandelt. Wir sind in der Lage gewesen, auch da im Rahmen von Mietpreisspiegeln Wohnungen zu renovieren und zu platzieren. An der einen oder anderen Stelle ist das ja, meine ich, auch ein bisschen aufgeweicht worden, ne, dass auch komplett sanierte Wohnungen gegebenenfalls auch aus dem Mietspiegel rausfallen. Also man hat Möglichkeiten, auch da, wenn man investiert und man muss investieren, entsprechende Mieten zu generieren. Und von daher, um auch da nicht den Markt zu überhitzen, ich bin ein großer Freund davon, dem Markt sich selber zu überlassen. Aber auch da die Mietpreisbremse jetzt um 2 Jahre, glaube ich, zu verlängern, ist ein Instrument, um ein Stück weit Ruhe reinzukriegen. Wir müssen damit umgehen. Wir hätten natürlich lieber, dass der Markt sich selber reguliert. Das macht er im Moment nicht. Deswegen müssen wir mit den Gegebenheiten umgehen, wie wir sie gerade vorliegen haben.
Wir sind in den Podcast eingestiegen mit einem Zitat und wir gehen auch wieder raus mit einem Zitat. Sie haben im letzten Podcast gesagt, die Immobilienbranche muss raus aus der Wohlfühlecke, haben Sie sich gewünscht. Sind wir, also ich sage, wir sind noch drin in der Wohlfühlecke, was sagen Sie? Wir haben noch nicht die Komfortzone so richtig verlassen.
Also sehen Sie das jetzt über die gesamte Immobilienbranche, dass man noch in der Wohlfühlecke ist? Die Zeiten sind härter geworden. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass wenn man noch mal handwerklich gut arbeiten will, ja, ich wiederhole das.
Schlagwort.
Repetitio est mater studiorum, oder wie heißt das so schön? Ist es doch so, dass man immer aus der Komfortecke rauskommen muss. Man muss immer die Extrameile gehen. Man muss dahin gehen, wo es weh tut. Ja, und der Markt fordert, die Anleger fordern ein. Man ist, und das muss man auch aus eigenen Stücken umsetzen, dass man das beste Ergebnis erzielen will. Und das kann man nur machen, wenn man aus seiner Komfortecke rauskommt. Aber ich habe mich nie in der Komfortecke gesehen. Da würde ich mir jetzt auch unwohl fühlen, weil man muss immer auch da den Weg der Extrameile gehen.
Gut, das ist ein gutes Stichwort zum Abschluss. Machen wir so und unsere Extrameile ist dann der nächste Podcast.
Freue mich sehr
drauf.
Der
kommt ganz bestimmt. Vielen Dank, Dominik Barton.
Dankeschön, vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.